Wer die Weltlage betrachtet, kommt leicht zu dem Eindruck, dass Menschen, Systeme und Mächte die Geschichte bestimmen. Die Visionen Daniels öffnen jedoch einen anderen Blick. Hinter den wechselnden Weltreichen steht der souveräne Gott, der die Geschichte in Richtung seines ewigen Zieles führt. Gerade die bedrängte Geschichte Israels unter den Großmächten der Antike wird zu einer Art Schauplatz, auf dem sich der verborgene Kampf zwischen Gottes Plan und Satans Widerstand zeigt und zugleich zu einer Ermutigung für alle, die Gott in einer feindlichen Umgebung treu bleiben wollen. Gottes Plan mit Israel im Strom der Weltreiche. Die dichte, fast atemlose Folge der Königreiche in Daniel 11 wirkt auf den ersten Blick wie eine bloße Chronik von Machtkämpfen. Doch bereits der Eingang macht deutlich, dass hier mehr geschieht als politische Analyse, und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen. Diese Wahrheit ist nicht menschliche Deutung, sondern das, was zuvor in der Schrift der Wahrheit verzeichnet ist. Geschichte erscheint hier als etwas, das bereits vor Gott vorliegt, bevor es sich vor Menschen entfaltet. Die aufeinanderfolgenden Perserkönige, der tapfere König Alexander, dessen Reich nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt wird, die spätere Auseinandersetzung zwischen König des Südens und König des Nordens, all dies ist nicht eine Kette zufälliger Verschiebungen, sondern Teil eines Plans, der die Wege Israels und der Nationen miteinander verknüpft. Gott führt Daniel in diesen Strom hinein, nicht um seine Neugier zu stillen, sondern um ihn sehen zu lassen. Kein Wechsel der Großmächte kann den Bund Gottes mit seinem Volk auslöschen. Der Inhalt dieser Vision betrifft das Schicksal Israels von der letzten Phase des Perserreiches bis zu den letzten 3,5 Jahren des gegenwärtigen Zeitalters und schließt sogar das Königreichszeitalter und die Ewigkeit ein, entsprechend der Wahrheit, die in die Schrift der Wahrheit eingetragen war und Daniel durch den Engelsboten mitgeteilt wurde. Die Vision in Kapitel 11 behandelt die Einzelheiten des Perserreiches, des griechischen Reiches und des römischen Reiches bis zu seinem Ende unter dem Antichrist. Wenn die Truppen der Großmächte immer wieder durch das Land der Zierde ziehen, wird sichtbar, wie sehr Israel zwischen den Blöcken der Weltpolitik eingeklemmt ist. Und doch ist gerade dieses Land der Brennpunkt des Handelns Gottes. Die Vision greift die große Statue aus Daniel 2 auf, vom goldenen Haupt bis zu den Zehen, und zeigt, wie sich diese Linien konkret durch Persien, Griechenland, Römer und bis zum Antichristen ziehen. Der Herr der Geschichte lässt Reiche aufstehen und fallen, aber das Ziel ist nicht ihr Glanz, sondern sein Reich und die Wiederherstellung seines Volkes. Diese Sicht verändert den Blick auch auf unsere Zeit. Umbrüche, neue Machtzentren, Krisen und Kriege entgleiten Gott nicht. Er ist nicht der Zuschauer am Rand, sondern der Herr, der mitten durch die Brüche hindurch seinen Heilsplan voranführt. Wer so lernt zu sehen, darf in unruhigen Zeiten innerlich stiller werden, die Wellen mögen hochschlagen, aber die Richtung des Stromes liegt in der Hand dessen, der Israels Geschichte trägt und damit auch unser persönliches Leben umfasst. Gerade in dieser Verbindung von weltgeschichtlicher Weite und der zerbrechlichen Geschichte Israels liegt eine tiefe Ermutigung. Gott nimmt das Schicksal eines kleinen, bedrängten Volkes so ernst, dass er die Züge der Weltmächte daran misst. Was für Israel gilt, darin spiegelt sich ein Prinzip für alle, die seinem Bund in Christus angehören: kein politischer Wandel, kein kultureller Druck, keine scheinbar unaufhaltsame Entwicklung kann Gottes Ziel mit seinem Volk zunichte machen. Es mag Zeiten geben, in denen der Boden unter den Füßen zu schwanken scheint und die Landkarte der Welt sich schneller verändert, als wir begreifen. Die Vision Daniels ruft dazu, im Verborgenen der Schrift der Wahrheit zu vertrauen, die über allem steht. So wächst eine stille, aber tragende Zuversicht: wir sind nicht ausgeliefert einem dunklen Zufall, sondern geborgen in der Geschichte dessen, der das Ende von Anfang her kennt und sein Volk sicher durch den Strom der Weltreiche trägt. Und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen: siehe, noch 3 Könige werden in Persien aufstehen, und der 4. wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum mächtig geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Aber sobald er aufgetreten ist, wird sein Königreich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. Doch nicht für seine Nachkommen und nicht der Macht entsprechend, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden, unter Ausschluss von jenen. Die weite Perspektive von Daniel 11 lädt dazu ein, aktuelle Entwicklungen nicht isoliert, sondern im Licht des souveränen Gottes zu betrachten. Wenn der Eindruck entsteht, die Welt entgleite jeder Ordnung, öffnet diese Vision einen anderen Horizont. Gott ist weder überrascht noch überfordert, sondern führt seinen Plan mit Israel und mit seiner Gemeinde durch alle Brüche hindurch. Dieser Blick bewahrt vor Resignation wie vor naiver Euphorie. Er nährt eine nüchterne Hoffnung, wir nehmen die Turbulenzen ernst, ohne ihnen das letzte Wort zu geben, und finden inmitten wechselnder Systeme Ruhe in dem, der die Zeiten in seiner Hand hält und der auch unsere persönliche Geschichte in seinen Bund hineingewoben hat. Antiochus Epiphanes und der kommende Antichrist. Mit Antiochus Epiphanes taucht in Daniel 11 eine Gestalt auf, die zugleich sehr konkret und tief prophetisch ist. Er erscheint als Verachteter, der sich durch Heucheleien des Königtums bemächtigt. Sein Weg ist nicht der offene Sturmangriff, sondern das glatte Wort, die schleichende Unterwanderung. Er richtet sein Herz gegen den Heiligen Bund, entwürdigt das Volk Gottes und geht besonders gegen den Tempel vor. Es heißt, und Streitkräfte von ihm werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das Regelmäßige abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Damit wird Antiochus zu einem Spiegel für einen Geist, der Anbetung pervertieren, Heiliges trivialisieren und Gottes Volk zur Anpassung an einen gottlosen Kult zwingen will. Doch gerade in diese dunkle Linie hinein leuchtet ein Satz von erstaunlicher Dichte, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Stärke erwächst nicht aus politischer Überlegenheit, sondern aus der tiefen inneren Kenntnis Gottes. Daniel 11, 21 bis 45 und 8, 23 bis 25 beschreiben das Reich und die Bosheiten des Antiochus Epiphanes, eines der Könige des Nordens. Kapitel 11 legt besonderen Nachdruck auf Antiochus Epiphanes, weil er als voll ausgeprägter Typ des Antichristen dem Tempel so großen Schaden zufügte, indem er ihn entweihte und zerstörte. Aus dem Wirken Antiochus tritt zugleich die Kontur des kommenden Antichristen hervor. Daniel beschreibt später einen König, der sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott wird und der Erfolg haben wird, bis die Verfluchung vollendet ist. Antiochus ist gleichsam ein Vorläufer, ein Typus, der sichtbar macht, wie der endgültige Widersacher handeln wird, Täuschung, Selbstvergötzung, Verfolgung der Treuen, Entweihung des Heiligtums. Doch so ausgeprägt dieses Böse auch erscheint, es bleibt gebunden an eine Grenze, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Der Antichrist der Endzeit wird noch radikaler auftreten, sich anbeten lassen und die Erde in eine Verdunkelung führen, aber auch er steht letztlich unter dem Urteil Christi, der als der lebendige Stein das ganze Bild der Menschenreiche zerschlägt. In dieser Spannung von wachsender Finsternis und gewisser Niederlage des Bösen lernt der Glaube, weder naiv noch ängstlich zu sein. Wer seinen Gott kennt, mag äußerlich schwach und bedrängt erscheinen, doch innerlich wächst eine Kraft, die nicht aus diesem Zeitalter stammt. So wird das Zeugnis derer, die in einer antichristlichen Atmosphäre treu bleiben, zu einem stillen, aber deutlichen Vorausklang des Sieges Christi, der am Ende alle Lüge entlarvt und jede Anmaßung des Bösen zum Schweigen bringt. Die Verbindung zwischen Antiochus und dem kommenden Antichristen zeigt, dass Gott sein Volk nicht im Unklaren über die Tiefe des Widerstands lässt. Er verschweigt weder die Härte der Prüfungen noch die Verluste, die die Treuen erleiden. Und doch sind diese Linien nicht dazu gegeben, Angst zu nähren, sondern Wachheit zu schärfen und Vertrauen zu vertiefen. Gott schenkt seinem Volk keine sterile Komfortzone, sondern eine geklärte Hoffnung, der Weg führt durch Druck, aber er endet in Herrlichkeit. Wer die Zeitgeister, die antichristlichen Tendenzen und subtilen Verführungen erkennt, muss nicht in Panik verfallen. Die Vision Daniels lädt ein, das Herz immer neu an Christus zu binden, der über Antiochus, über den Antichristen und über jede zeitgenössische Gestalt des Widerstands erhaben ist. Aus dieser Bindung erwächst ein stiller Mut, nicht mit der Welle zu gehen, sondern an dem Gott festzuhalten, der seine Überwinder kennt und sie durch die dunkelsten Stunden hindurchträgt. Und an seiner Stelle wird ein Verachteter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königtums legen wird, und er wird unversehens kommen und sich durch Heucheleien des Königtums bemächtigen. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das Regelmäßige abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Antiochus steht nicht nur für eine Figur der Vergangenheit, sondern für einen Geist, der auch heute wirkt. Das Heilige relativieren, Wahrheit verwischen, Menschen mit glatten Worten in Anpassung führen. Die prophetische Schau Daniel 11 erschreckt nicht, sie klärt. Sie macht bewusst, dass die Spannung zwischen Christi Herrschaftsanspruch und antichristlichen Kräften zunimmt, aber zugleich begrenzt ist durch Gottes festes Ratschlusswort. Daraus erwächst eine Form von Nüchternheit, die nicht resigniert, sondern wach bleibt, und eine Form von Mut, die nicht laut auftritt, sondern in der Kenntnis Gottes verwurzelt ist. Wer so lebt, trägt mitten in einer widersprechenden Welt ein stilles, aber kräftiges Zeugnis für den kommenden Sieg Christi. Der Tempel als Ziel geistlicher Auseinandersetzung. Wenn man die Linien der Geschichte verfolgt, die in Daniel anklingen, fällt auf, wie oft der Brennpunkt der Angriffe der Tempel ist. Der erste von Salomo erbaute Tempel wird von Nebukadnezar zerstört, der neu errichtete Tempel nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft wird von Antiochus Epiphanes völlig entweiht, erfüllt mit Götzendienst und Unreinheit. Daniel fasst die Endzeitgestalt dieses Angriffs so, und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Die Aufhebung der Opfer, die Aufrichtung des verwüstenden Gräuels, die Entweihung des Heiligtums, all dies sind nicht nur historische Details, sondern Zeichen für einen gezielten Angriff auf den Ort, an dem Gott als der einzigartige Herr verehrt wird. Der Tempel ist der sichtbare Ausdruck, dass der Himmel Anspruch auf die Erde erhebt, und genau dieser Anspruch wird bestritten. Nach der Bibel wird der Antichrist den Tempel in Jerusalem zerstören. Der erste Tempel wurde von Salomo gebaut und von Nebukadnezar zerstört. Nach 70 Jahren ließ Kyros, der König von Persien, die Gefangenen Israels frei, damit sie in das Land ihrer Väter zurückkehrten und den Tempel wieder aufbauten. Später entweihte Antiochus Epiphanes, ein Nachkomme des Königs des Nordens, den Tempel völlig, indem er ihn mit Götzendienst, Unzucht und unreinen Opfern schändete. Die Makkabäer besiegten diesen König und reinigten den Tempel. Diese Reinigung war eine Rechtfertigung und erklärte, dass der Tempel das Heilige für das Volk Gottes war, um ihn anzubeten. Mit der Reinigung des Tempels durch die Makkabäer tritt die Gegenbewegung Gottes ins Licht, er lässt den Angriff auf sein Heiligtum zu, aber er gibt es nicht preis. Die Reinigung wird zu einer Rechtfertigung des Tempels, einem öffentlichen Zeichen, dass dieser Ort tatsächlich Gottes heilige Wohnung ist. Im Licht des Neuen Testaments verschiebt sich der Ort, ohne dass das Prinzip sich ändert. Paulus erinnert die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Gottes Tempel ist nicht mehr an Steine in Jerusalem gebunden, sondern an Menschen, die in Christus zusammengefügt sind. Gerade deshalb wird der geistliche Kampf heute dort besonders heftig, wo Anbetung im Geist und in Wahrheit geschieht. Der Angriff nimmt andere Formen an, Verflachung, Vermischung, geistliche Müdigkeit, das unmerkliche Verschieben des Mittelpunktes weg von Christus hin zu menschlichem Erfolg oder religiöser Fassade. Doch das Muster bleibt, wo der Tempel Gottes sichtbar wird, richtet sich der Widerstand. Diese Einsicht verändert, wie Anfechtung erlebt wird. Sie entromantisiert den Weg des Volkes Gottes und zugleich vertieft sie die Wertschätzung für das, was Gott baut. Wenn das eigene Herz, eine lokale Gemeinde oder eine geistliche Gemeinschaft unter Druck gerät, ist das nicht einfach ein Unglück, sondern oft Ausdruck der Tatsache, dass hier Gottes Gegenwart und Anbetung Gestalt gewinnen. Dann bekommt die Zusage Gewicht, dass Gott seine Wohnung nicht aufgibt, sondern reinigt, läutert und neu ordnet. Die Vision Daniels zeigt, dass selbst der verwüstende Gräuel nicht das letzte Wort hat, sondern die festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster. Daraus wächst eine stille Zuversicht, Gott wird sein Haus zur Herrlichkeit führen, durch Reinigung hindurch, nicht daran vorbei. Wer sich als lebendiger Stein in diesem Tempel weiß, mag die Schärfe des Widerstands schmerzhaft spüren, aber er darf zugleich gewiss sein, Teil eines Hauses zu sein, das nicht mehr zerstört werden wird, wenn der Herr in Herrlichkeit erscheint. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Der konzentrierte Angriff auf den Tempel macht deutlich, wie kostbar Anbetung und Gegenwart Gottes in seinen Augen sind. Übertragen auf heute bedeutet das, wo Christus wirklich die Mitte ist, wo sein Wort ernst genommen und sein Name geehrt wird, dort verdichtet sich oft auch der Widerstand. Diese Spannung ist kein Zeichen des Verlassens eins, sondern ein Hinweis darauf, dass Gott sein Haus tatsächlich baut. In dieser Sicht verwandelt sich das Erleben von Druck, es wird nicht bagatellisiert, aber es verliert den Charakter des sinnlosen Leidens. Stattdessen darf es gelesen werden als Teil eines Weges, auf dem Gott seinen Tempel reinigt und zur vollen Herrlichkeit führt. So entsteht eine leise, tragende Hoffnung, die nicht auf äußere Stabilität setzt, sondern auf den, der sein Haus nicht verlässt und dessen Gegenwart das kostbarste Gut seines Volkes ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du inmitten der verwirrenden Geschichte dieser Welt der Herr aller Herren und der König aller Könige bist. Du siehst das Leiden deines Volkes, die Kämpfe der Nationen und den Hass gegen dein heiliges Zeugnis, und doch führst du alles auf dein Ziel hin. Stärke den Glauben, dich als den souveränen Lenker der Geschichte zu erkennen, auch wenn die Umstände dunkel und widersprüchlich erscheinen. Reinige Herzen und Gemeinden als deinen Tempel, damit deine Gegenwart Raum findet und dein Name geehrt wird. Bewahre vor dem Geist des Antichristen, der sich selbst erhöht und dich verdrängen will, und erfülle mit der Hoffnung auf deine Wiederkunft, wenn du als Stein ohne Hände das Menschenbild zerschlagen und dein Reich offenbaren wirst. Lass uns in aller Schwachheit zu denen gehören, die ihren Gott kennen, stark sind und in deinem Sinn handeln. Dir sei Ehre in der Gemeinde und in Israel, jetzt und in Ewigkeit. Amen.